Jedes Frühjahr ist in der Finanzwelt Hochbetrieb. Zwischen April und Juni finden allein in Deutschland mehrere hundert Hauptversammlungen börsennotierter Unternehmen statt. Millionen von Aktionärinnen und Aktionären sind eingeladen, mitzubestimmen. Vom Privatanleger über institutionelle Investoren bis zu internationalen Fonds. Hinter jeder Einladung steht die Chance, entscheidende Weichen für die Zukunft eines Unternehmens zu stellen. Doch was passiert auf diesen Hauptversammlungen eigentlich genau? Warum spielt insbesondere für professionelle Anleger wie Fondsgesellschaften dieser Tag eine so zentrale Rolle? Und wie nutzen Beteiligte die Hauptversammlung, um im Großen wie im Kleinen Einfluss auszuüben? Wir sprechen drüber in dieser Folge Investments Inside.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Investments Inside. Ja, und wir haben es eben im Vorspann schon gehört, es ist Hochbetrieb und es geht heiß her, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur draußen beim Wetter, denn wir nehmen während einer wirklich extremen Hitzewelle auf gerade, sondern auch bei den Unternehmen. Denn es ist Saison für die sogenannten Hauptversammlungen. Und was da genau dahinter steckt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ingo Speich von der DK Investment. Hallo Ingo.
Hallo Dirk.
Ja, Ingo, ich habe es eben schon gesagt, wir nehmen ja jetzt auf, draußen ist es unglaublich heiß und bei euch geht's ja auch heiß her im Frühjahr immer schon. Ihr seid auf den sogenannten Hauptversammlungen. Bevor wir da aber ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht nochmal zwei Worte zu dir. Man könnte jetzt meinen, du kommst von der DK Investment, du bist also Fondsmanager, aber dein Berufsbild in der DK Investment ist ja gar nicht so klassisches Fondsmanagement, wie man sich das vorstellt.
Ja, ich habe 15 Jahre lang Aktienfonds gemanagt. Das heißt, der Job ist mir durchaus bekannt und ich arbeite jetzt an der Schnittstelle zwischen Portfolio-Management und ich nenne das jetzt mal allen weiteren Einheiten bei uns in der DK. Ich berichte auch an den Chief Investment Officer. Das heißt, ich bin immer noch sehr fonds- und kapitalmarktnah unterwegs. Aber meine Hauptaufgabe liegt darin, alle Informationen zu ESG, also Environment, Social Governance, Umwelt, Ökologie und die Unternehmensführung zusammenzutragen und sicherzustellen, dass sowohl das Portfolio Management darüber informiert ist, aber auch Standards einhält, als auch natürlich mit allen anderen Schnittstellen, und das ist ein sehr breites Thema bei uns im Unternehmen, zu kommunizieren und da auch den Geist der Nachhaltigkeit reinzutragen.
Genau, und ein Thema, was du eben auch immer wieder betreust und wo du sehr aktiv bist, ist natürlich das Thema Hauptversammlungen, denn da sind wir natürlich als DK auch immer dabei. Bevor wir damals auf unsere Rolle als DK Bank oder DK Investment dann schauen, lass uns doch erstmal so grundsätzlich an das Thema rangehen. Was ist denn eigentlich die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft und warum ist die denn so wichtig?
Die Hauptversammlung ist das in Anführungsstrichen Organ der Gesellschaft, bei dem die Aktionäre in der Regel einmal im Jahr die Möglichkeit haben, den gesamten Vorstand und den gesamten Aufsichtsrat nicht nur zu sehen, sondern auch Fragen zu stellen, beispielsweise auch eine Rede zu halten, das Unternehmen hautnah fühlen können. Deshalb ist es enorm wichtig, gerade aus Aktionärssicht, dass dieser Kontakt auch besteht.
Und wie läuft so eine Hauptversammlung ab und wer nimmt denn eigentlich dran teil? Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen dann alle einfach zusammen und reden miteinander oder ist das irgendwie orchestriert? Gibt es eine Tagesordnung? Wie funktioniert das? Weil das muss ja auch schon ein bisschen organisiert sein, weil das können ja Tausende von Menschen sein, die da hinkommen.
Das ist auch teilweise so. Also die großen Gesellschaften, wir hatten dieses Jahr beispielsweise die Siemens, die eine Präsenzhauptversammlung in der Olympiahalle in München durchgeführt hat. Da sind durchaus ein paar tausend Menschen dann auch vor Ort in einem Raum. Und in den Raum reinzukommen, braucht man wiederum eine Eintrittskarte. Die gibt es da, wo die Aktie dann verwahrt wird, also bei der Bank oder Sparkasse beispielsweise. Und dort kann man dann auch diese Eintrittskarte rechtzeitig vorher bestellen, weil das Unternehmen einlädt. Und das ist sozusagen der initiale Punkt. Das Unternehmen lädt zur Hauptversammlung mit einer Tagesordnung ein. Auf der Tagesordnung sind dann die Tagesordnungspunkte, die zur Abstimmung stehen und die dann auch in der Hauptversammlung debattiert werden.
Also das heißt, wenn ich jetzt eine Aktie habe von irgendeinem Unternehmen, also nehmen wir mal von mir aus BMW, beispielsweise, ich habe eine BMW-Aktie und dann kriege ich irgendwann ein Schreiben von meiner Bank, da steht drin, sie sind zur Hauptversammlung eingeladen, dann sage ich, ja, da will ich hin, dann kriege ich eine Eintrittskarte, fahre nach München und gehe dahin.
Korrekt, und gegen die Eintrittskarte gibt es dann ich nenne es mal jetzt Block, da sind ein paar Zettel drauf, althergebracht, Und dort gibt es dann nicht nur den Zettel zur Abstimmung, wo man dann klassisch Kreuzchen machen kann, sondern es gibt auch einen Zettel für eine Wortmeldung. Und jeder Aktionär, und wenn er nur eine Aktie hat, nach Aktiengesetz, darf auch eine Rede halten, eine Wortmeldung abgeben. Und dort unterschreibt man dann, geht zum Wortmeldetisch und meldet seine Rede an. Darüber hinaus hat der Block noch viele weitere Karten, also auch für Sonderabstimmungen, wenn diese kommen. Aber häufig auch die wichtigsten Karten bei einer Hauptversammlung, denn so eine Hauptversammlung geht auch schon mal ein paar Stunden. Und das ist Frühstück, Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Auch diese Gutscheine gibt's im Blöckchen.
Ah, also ich habe da so ein richtiges Tagesticket, wie so eine kleine Tagesveranstaltung, wo ich dann auch rundum versorgt werde, also.
Ja, also es gibt sicherlich jetzt nicht kulinarische Highlights, aber man verhungert nicht und verdurstet nicht. Aber da sieht man auch schon, dass der Aufwand für die Unternehmen sehr groß ist und die Unternehmen auch, wenn man viele Hauptversammlungen besucht, zeigen, wie ernst sie diese Sache nehmen. Und wir haben dieses Jahr die Sondersituation gehabt im Verhältnis jetzt zum vorherigen Jahr, dass viele DAX 40 Gesellschaften auch Präsenzhauptversammlungen gemacht haben. Das heißt, sie haben sich physisch in einer Halle den Aktionären gestellt. Und das finden wir natürlich besonders gut, weil im Präsenzformat auch die Inhalte viel besser rüberkommen, das Unternehmen sich meiner Meinung nach auch besser darstellen kann und wir auch eine viel stärkere Interaktion als Aktionärinnen und Aktionäre haben.
Ja, dann lass uns doch noch mal so ein bisschen schauen, wie die Einflussmöglichkeiten eigentlich sind. Also welche Einflussmöglichkeiten habt ihr denn bei so einer Hauptversammlung oder welche Rechte habt ihr denn auch auf der Hauptversammlung? Du hast eben schon gesagt, eigentlich darf jeder vortragen. Passiert es dann auch? Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert dann da? Wie trägt man denn da vor überhaupt?
Also wenn jetzt alle Aktionärinnen und Aktionäre in der Halle einen Vortrag oder eine Rede halten würden, dann wäre sicherlich die Hauptversammlung schon länger, als sie eh schon ist. Also das ist nicht der Fall. Es hängt sehr stark von der Unternehmensgröße ab. Es können manchmal 10 Reden sein, aber bei großen Aktiengesellschaften geht es auch mal schon Richtung 40 und 50 Redner. Die Reihenfolge der Redner wird durch den Versammlungsleiter, die Leiterin festgelegt und dann, wenn man die Rede angemeldet hat, wird man in der sogenannten Generaldebatte, das ist also der Teil der Hauptversammlung, wenn die Interaktion stattfindet. In der Regel ist das nach den Reden von Vorstand und Aufsichtsrat, wird man aufgerufen in einer gewissen Reihenfolge. Und wir sind jetzt nicht der kleinste Aktionär in Deutschland, sodass wir auch eigentlich immer im ersten Rednerblock sind, manchmal sogar auch erster Redner und damit auch die Möglichkeit haben, sehr zeitnah, in gewisser Weise auch sehr kondensiert unseren Wortbeitrag zu leisten. Und damit sprechen wir natürlich nicht nur den Vorstand und den Aufsichtsrat an, die ja beide komplett dann dabei sind, die dann auch zuhören müssen sozusagen, sondern wir sprechen auch andere Aktionärinnen und Aktionäre und die breite Öffentlichkeit an, weil die Reden ja auch öffentlich sind und häufig auch in der Presse darüber berichtet wird.
Und das heißt, ihr versucht da auch eure Punkte reinzubringen, wo ihr sagt, also da würden wir uns wünschen, dass das Unternehmen anders verhält, anders entwickelt, dass andere Weichen gestellt werden. Das sind so die Einflussmöglichkeiten, die ihr seht dann?
Ganz genau. Wir haben da die Möglichkeit, eben nicht nur zum Finanzvorstand und zum Vorstandschef zu sprechen. Finanzvorstand, Vorstandschef und Aufsichtsratschef können wir auch unterjährig treffen. Da gibt es auch häufig sogenannte Investorentermine, Investorenmeetings, Roadshows, bei denen diese Unternehmensvertreter dann Rede und Antwort stehen. Für uns ist aber die Hauptversammlung wichtig, weil eben der gesamte Vorstand und der gesamte Aufsichtsrat vor Ort sind und wir dann auch innerhalb einer in der Regel 10-minütigen Rede die Möglichkeit haben, sehr detailliert auf einzelne Aspekte einzugehen. Sicherlich kommen in der öffentlichen Wahrnehmung eher kritische Aspekte auf, aber natürlich loben wir auch. Es ist also jetzt nicht nur einseitig, es gibt ja auch Unternehmen, die was gut gemacht haben und das kann man auch durchaus in einer Hauptversammlungsrede mal herausstellen.
Genau, und ihr engagiert euch dort ja quasi im Namen aller Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber, die im Fonds investiert sind. Das heißt, da sind ja die Anteile gebündelt von allen quasi drin. Die DK managt das Ganze und deshalb geht ihr quasi als Vertreter für alle, die da investiert sind, dorthin. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Das ist genau so richtig zusammengefasst. Wir packen im Prinzip alle Aktien zusammen, die wir von dem jeweiligen Unternehmen haben. Dabei ist es zuerst mal zweitrangig, ob diese Aktien in einem aktiven Fonds sind, also wo es um fundamentale Themen geht, wo ein Fondsmanager dann die Entscheidungen trifft. Die das Unternehmen beeinflussen werden in der Zukunft, sondern wir machen das auch für die ETFs, also die passiven Anlagen, wo beispielsweise ein Index abgebildet wird. Das spielt für uns keine Rolle. Wir nehmen also die Aktien alle mit, die wir haben, gehen damit zur Hauptversammlung und werfen die sozusagen mit vollem Gewicht in die Waagschale, um dann unsere Rede zu platzieren. Und je mehr Aktien wir haben, desto stärker werden wir natürlich auch wahrgenommen, weil wir bei dem Unternehmen dann auch ein größerer Aktionär sind.
Und warum so intensiv? Also warum geht ihr jetzt wirklich ja quasi auf jede Hauptversammlung, die sich so bietet, um euren Standpunkt da unterzubringen? Was ist so der große Antritt dahinter? Also was bringt es dann am Ende, könnte man ja auch fragen.
Also wir gehen nicht zu jeder Hauptversammlung mit einer Wortmeldung. Wir stimmen prinzipiell bei allen deutschen Hauptversammlungen ab, bei denen wir Aktien haben. Das heißt aber nicht, dass wir dann vor Ort sind und immer eine Rede halten. Also wir haben so pro Jahr ungefähr 170 bis 200 deutsche Aktiengesellschaften, bei denen wir abstimmen. Das läuft dann elektronisch ab, dass wir uns sehr genau anschauen, wie ist die Tagesordnung, wie ist unser Regelwerk dahinter. Also was bedeutet das für unser Abstimmungsverhalten? Ist ja nicht so, dass wir morgens aufstehen und sagen, heute stimme ich mal so oder so ab, sondern wir haben da ein sehr detailliertes Regelwerk hinterliegen. Und dieses Regelwerk wird auf die Tagesordnung gelegt und danach stimmen wir ab. Dann in elektronischer Form, wenn wir nicht vor Ort sind und auch keine Rede halten. Oder aber, wenn wir die Rede halten, dann wirklich physisch in der Halle, wie man das klassisch kennt, mit dem Kreuzchen machen. Das ist dann der Normalfall. Und das Ziel ist es auch, damit unsere Punkte anzubringen, unsere Aspekte auch klar zu kommunizieren, Forderungen, die wir haben und damit auch das Unternehmen durchaus zu beeinflussen, weil wir sind ja die Eigentümerinnen und Eigentümer und haben damit die Möglichkeit auch mitzusprechen.
Wie sieht denn dann die Beeinflussung aus? Also ja, vielleicht müssen wir einfach mal ein konkreteres Beispiel nehmen, wenn das geht irgendwie. Also mir fallen zum Beispiel jetzt mal die deutschen Automobilhersteller ein. Die haben ja durchaus auch derzeit ein bisschen problematischeres Wettbewerbsumfeld. Wie tretet ihr denn dann auf diesen Hauptversammlungen auf oder beziehungsweise was sind die Punkte, die ihr dann da ansprecht? Weil da könnte ich mir ja schon vorstellen, da gibt es ja einiges zu besprechen.
Ja, die Automobilhersteller sind natürlich eine sehr spannende Branche, denn sie steckt mitten in der Transformation. Einerseits sind sie da auch von externen Faktoren abhängig und reingetrieben worden. Denken wir an die EU-Regulierung zu den Abgaswerten, die die Unternehmen in eine Elektromobilität reindrängen. Wenn wir mal schauen, was gerade in China passiert und BMW hat ja jetzt auch kürzlich Zahlen berichtet, gerade aus China, die nicht gut aussahen, wo also extremer Druck im chinesischen Markt ist, sodass dort die Unternehmen enorme Herausforderungen haben. China war ein extrem wichtiger Markt, hochprofitabel für die deutschen Autohersteller. Das hat sich komplett gewandelt. Nicht nur, dass die Stückzahlen unter Druck sind, sondern auch die Profitabilität. Und das ist sozusagen der Katalysator der Transformation dieser Unternehmen. Und das greifen wir in den Hauptversammlungsreden auf. Wir haben den großen Vorteil, dass wir eben über zahlreiche Branchen schauen können. Also wir sehen das, was in China beispielsweise bei der Zugtechnik schon vor einigen Jahren Siemens erfahren hat. Wir sehen es bei dem Bereich Sportartikelhersteller, wo die chinesischen Marken enorm kommen und die europäischen Marken große Herausforderungen hatten und haben. Und jetzt ist der Automobilmarkt davon erfasst. Und diese Branchenkenntnis, wir haben ja noch über 40 Kolleginnen und Kollegen auf der Aktienseite, die auch einzelne Unternehmen und Branchen analysieren, die bringen wir in dieser Rede zusammen und fordern damit die Unternehmen auch nach vorne gerichtet als langfristiger Investor, als Investor, der auf eine Wertsteigerung von längeren Horizont ausgerichtet ist, strategisch sich auszurichten. Wir hatten vor, sagen wir mal so 5-6 Jahren, das Thema Elektromobilität sehr stark hervorgehoben, weil wir glaubten, dass die Automobilhersteller zu wenig gemacht haben und die Wettbewerbsfähigkeit nach vorne gerichtet leiden würde, auch die Wertschöpfung. Leider muss man sagen, ist es dann auch so gekommen, dann sind die Automobilhersteller sehr stark in die Elektrowelt reingegangen und jetzt machen viele dann auch die Rolle rückwärts, weil man sich eben zu stark exponiert hat. Also um es konkret zu sagen, BMW war bekannt dafür, sehr variable Antriebskonzepte zu verbauen und in der Produktionsmöglichkeit auch sehr reaktiv zu agieren, so dass bisher eigentlich BMW ganz gut durchgekommen ist. Mercedes hat mit der ersten Serie der Elektrofahrzeuge sowohl beim EQS, EQE schwierig gehabt, auch Kunden zu finden. Hat jetzt nachgelegt. Die nächsten Modelle, die jetzt kommen, werden besser angenommen. Und VW ist nochmal eine ganz andere Geschichte als sehr großer Hersteller, ein Massenhersteller, der auch sehr hohe Abhängigkeiten von China hat, hat natürlich durch diesen Gegenwind in China noch eine höhere Betroffenheit als der ein oder andere Autohersteller. Und das sind Herausforderungen, die die Autohersteller zurzeit zu meistern haben. Das ist sehr schwierig. Man muss auch anerkennen, dass es viele externe Faktoren gibt, die die Unternehmen nicht beeinflussen können. Auf der anderen Seite wurden aber auch Fehler gemacht. Und da gehen wir rein und schauen auch dann, wäre das nicht vermeidbar gewesen. Wir haben zum Beispiel die Kritik sowohl bei Volkswagen als auch bei der Porsche-Hauptversammlung, die jetzt auch stattgefunden hat, dass wir gesagt haben, wir brauchen deutliche Verbesserungen bei der Governance, also bei der Unternehmensführung. Wir fordern mehr automobile Kompetenz im Aufsichtsrat. Wir fordern unabhängigere Aufsichtsräte, die also nicht von den Ankeraktionären teilweise mit Partikularinteressen beeinflusst sind, im Sinne einer guten Governance, weil wir glauben, wenn das beachtet wird, dann ist schon ein guter Schritt getan und dann werden Entscheidungen auch zeitnah und vielleicht etwas cleverer getroffen.
Lass uns vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Wie waren Hauptversammlungen eigentlich früher und wie sind sie heute? Du hast das eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ihr wieder viele Präsenzveranstaltungen hattet dieses Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Corona-Pandemie sich da vieles verändert hat. Nicht nur bei uns im Büroalltag, sondern eben auch bei solchen Hauptversammlungen. Das heißt aber, die Unternehmen sind trotzdem noch darauf erpicht, das Ganze live vor Ort zu machen. Und eben nicht alles digital abzuhandeln, weil die Leute einfach das auch gut finden anscheinend.
Die Daumenregel ist, je größer das Unternehmen ist, desto mehr drängt es eigentlich sich selbst in das virtuelle Format. Und je kleiner die Unternehmen sind, desto eher sind sie im Präsenzformat unterwegs, als grobe Daumenregel. Woran liegt das? Die Kosten einer virtuellen HV haben einen sehr hohen Kostenblock, der vorhanden ist. Und wenn ich natürlich eine kleine Hauptversammlung mit nur 100 oder 200 Aktionären habe, dann rechnet sich das mitunter gar nicht, ein virtuelles Format zu machen. Und die großen Unternehmen kommen sehr stark über die Kostenseite und versuchen das effizient zu machen, die Kosten auch runterzubringen. Dabei sind die virtuellen Formate gar nicht so günstig. Und der Kritikpunkt von unserer Seite ist eben, dass wir uns ein Präsenzformat wünschen, bei dem ein echter Austausch stattfindet und nicht eine tagesschauähnliche Berieselung. Wenn man sich vorstellt, man sitzt dann 5 oder 6 Stunden vor dem Computermonitor und muss sich das anhören, das kann der interessierteste Aktionär nicht leisten, weil es einfach durch die Technik nicht so rüberkommt, sodass wir ein ganz klares Petitum haben für das Präsenzformat. Wir haben jetzt dieses Jahr gesehen, dass viele Unternehmen eben in dieses Präsenzformat reingegangen sind. Das hängt auch damit zusammen, weil die Unternehmen einen Beschluss der Hauptversammlung brauchen dann für die nächsten Jahre zu dem jeweiligen Format, also virtuell oder Präsenz. Und letztes Jahr ist Folgendes passiert. Im ersten Quartal hatten Siemens und TUI Hauptversammlungen, haben diesen Tagesordnungspunkt gebracht und die Aktionärinnen und Aktionäre haben nicht in ausreichender Weise dafür gestimmt. Also in der Regel brauchen die Unternehmen 75% Zustimmung. Das steht in der Satzung, zum Beispiel bei einer Siemens. Und das hat Siemens nicht bekommen. Und da war natürlich der Schock groß. Und viele Unternehmen sind deshalb dieses Jahr ins Präsenzformat gewechselt. Gut, eine Siemens und eine TUI mussten ins Präsenzformat, sodass man davon ausgehen kann, dass das gewisse Sondereffekte dieses Jahr hatte. Nächstes Jahr müssen wir mal abwarten, wo die Reise hingeht. Meine Einschätzung wäre, dass wir nächstes Jahr zumindest im DAX 40 bei den größeren Unternehmen jetzt nicht mehr so viel Präsenzhauptversammlungen sehen, weil sie eben dieses Jahr welche gemacht haben und sich sagen, dann können wir nächstes Jahr auch mal den bequemeren Weg des virtuellen Formates wählen.
Ja, man muss ja auch alle Leute da vor Ort zusammenbringen. Also du hast ja schon gesagt, da ist ja einiges an Prominenz vertreten, auch aus so einem Unternehmen. Und die müssen ja alle auf diesen Tag dorthin kommen. Das ist ja schon auch ein koordinativer Aufwand, insbesondere vielleicht bei Unternehmen, die komplett global aufgestellt sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also auch ein deutsches Unternehmen hat ja mitunter Menschen, die gar nicht in Deutschland sitzen, die müssen dann extra hierher fliegen, um für diese Hauptversammlung da dabei zu sein, oder?
Das ist vollkommen richtig, aber das erwarte ich auch von den Aufsichtsräten. Also wenn es die Vorstände nicht machen würden, müssten wir ernsthaftere Fragen stellen. Aber das erwarte ich auch von den Aufsichtsräten, denn sie werden dafür bezahlt, dass sie Aufsichtsrat sind. Und da sage ich mir aus Aktionärssicht, da spielt es keine Rolle, aus welchem Kontinent die Person angereist kommt. Das ist für uns Aktionärinnen und Aktionäre ja der wichtigste Tag im Jahr, weil wir die einzigen an dieser Stelle die einzige Möglichkeit haben, in der Härte auch abzustimmen und auch den Dialog zu suchen. Und das ist eine Forderung dann auch von uns, dass alle Aufsichtsräte vor Ort sein sollten. Und selbst im virtuellen Format muss man auch die Frage stellen, obwohl es das virtuelle Format ist, reicht es dessen ja aus, dass sich da alle zuschalten? Denn es gibt ja drumherum auch im virtuellen Format Aufsichtsratssitzungen. Beispielsweise auch die Aufsichtsratssitzung nach der Hauptversammlung, wo dann der Vorsitz bestätigt wird oder gewählt wird und bei dem vielleicht noch andere Themen anstehen. Also es ist ja nicht nur die Hauptversammlung, die da eine Rolle spielt. Und aus meiner Sicht ist das sehr notwendig, dass auch im virtuellen Format alle Vorstände und alle Aufsichtsräte dabei sind.
So, jetzt haben wir ganz viel gelernt, wie so eine Hauptversammlung funktioniert, wer da warum dabei ist, was ihr dabei macht, was ich als Einzelaktionär da vielleicht machen kann oder auch dich erreichen kann. Jetzt noch so ein bisschen eine Unterhaltungsfrage, Ingo. Was war die spannendste Hauptversammlung, an der du je teilgenommen hast, wo du sagst, boah, das werde ich nie vergessen?
Es gab zwei Hauptversammlungen oder zwei Arten von Hauptversammlungen, die jetzt etwas mehr zurückliegen. Das ist einmal die Hauptversammlung der Energieversorger nach Fukushima. Diese Hauptversammlungen waren sehr stark geprägt von Emotionalität, teilweise Tumulten. Das möchte ich auch nicht nochmal erleben, aber das war wirklich eine Sondersituation, wo wir auch als Rednerinnen und Redner gefordert waren und jetzt nicht noch den Saal zusätzlich aufheizen sollten. Das war sehr beeindruckend.
Ist ja ganz interessant, wenn man sich das anguckt aus heutiger Sicht, dass heute wieder viele sagen, wir wollen wieder Atomkraft haben. Wahrscheinlich war damals eher andersrum.
Also damals war natürlich eine sehr starke Anti-Atomkraft-Bewegung in der Halle, aber auch immer noch eine Pro-Haltung. Und diese Spaltung der Halle hat dazu geführt, dass die Emotionen so hochgegangen sind. Mhm. Es war keine homogene Meinung im Saal und es wurde dahingehend auch sehr emotional. Die zweite Hauptversammlung oder Art von Hauptversammlung, die mir in Erinnerung geblieben ist, war bei der Deutschen Bank. Also auch im Hochpunkt der Krise nach der Finanzkrise, bei dem dann auch es ebenfalls sehr emotional wurde. Da wurden dann auch teilweise Reden gehalten von Kundinnen und Kunden, die davon betroffen waren. Das war auch eine sehr große Präsenzversammlung hier in Hauptversammlung in Frankfurt gewesen, die aber auch bei mir sehr stark hängen geblieben ist. Weil auch sehr viele Einzelschicksale eine Rolle gespielt haben.
Ja, Ingo, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast in das Thema Hauptversammlung. Die Saison ist ja für euch wahrscheinlich jetzt so ziemlich durch oder steht noch irgendwas Größeres bevor?
Also sie ist, was die Reden bei den Hauptversammlungen angeht, durch. Wir haben rund 35 Hauptversammlungsreden diese Saison gehalten. Nicht nur in Deutschland, wir waren auch bei Nestle, wir waren bei Total, also Nestle in der Schweiz, Total in Frankreich, OMV in Österreich beispielsweise, BBVA und Santander in Spanien. Also wir machen das schon auch über die Ländergrenzen hinaus, weil wir ja dort auch investiert sind. Aber es war eine sehr intensive Hauptversammlungssaison, die auch geprägt war durch Zölle, Geopolitik und eben die Themen, die derzeit auch so auf der Agenda der Tagesschau stehen. Deshalb ist auch jede Hauptversammlung anders, muss man sagen. Aber die gesamte Hauptversammlungssaison ist für uns mitnichten abgeschlossen, denn wir stimmen ja weltweit ab. Und in einigen Ländern, zum Beispiel Japan, geht es erst richtig los. Und wir stimmen ja auch weltweit bei über 1200 Hauptversammlungen ab. Also wir haben als Team auch noch einiges zu tun.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen viel Spaß in Japan, wenn ihr da hinfliegt. Oder macht ihr das nicht vor Ort dann?
Nee, das machen wir nicht vor Ort. Wir sind uns Japanischen nicht mächtig, das muss man auch klar sagen. Das läuft eben jetzt über das sogenannte Proxy-Voting ab. Das bedeutet, wir machen das über die elektronischen Kommunikationswege. Das läuft dann über Depotbanken, wie man das auch klassisch als Kleinaktionär kennt, dass man eben über seine Depotbank abstimmt. Das machen wir auch. Natürlich alles fundiert mit Analysen und unserer Abstimmungsrichtlinie. Aber da wäre dann der Aufwand doch zu groß. Und außerdem in Japan haben wir eine Sondersituation. Die haben schon seit Jahrzehnten eingeführt, dass sie nur an wenigen Tagen alle Hauptversammlungen durchziehen. Daher wäre es gar nicht möglich, dass wir auf alle Hauptversammlungen dort gehen, bei denen wir abstimmen.
Ja, zumindest wäre die Reisetätigkeit auf einen sehr krassen kurzen Zeitraum begrenzt und würde sich nicht so lange hinziehen. Ingo, dann viel Spaß auf den restlichen Hauptversammlungen, wenn noch welche anstehen, oder beim Abstimmen dann entsprechend in Japan. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich fand es super spannend. Ich hatte das irgendwann mal im Studium, aber so richtig auf der Pfanne hatte ich das jetzt nicht mehr. Deswegen auch da von meiner Seite auch vielen Dank für die Auffrischung meiner Studieninhalte. Und wer mehr hören will über die aktuellen Themen rund um Finanzmärkte und die Börsen, der oder die darf natürlich gerne bei uns in dem Podcast Mikro trifft Makro reinschalten und reinhören. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.